Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 19. März 2025. Noch zweimal schlafen, dann ist Frühlingsbeginn und die Lebenssäfte beginnen so richtig wieder zu sprudeln. Ich bin ein Befürworter des Frühlings. Kein Wunder, ich bin ja auch am 21. März auf die Welt gekommen. Bitte sehen Sie mir das nach, unbescheiden, wenn ich hier festhalte, der 21.3. ist auch zahlenmagisch ein optimales Datum, obwohl ich von Zahlenmagie nicht so viel halte, dafür umso mehr vom 21. März. Doch mein Hinweis betrifft jetzt nicht den 21., sondern den 26. März, und zwar auf weltwoche.ch/live mit V, www.weltwoche.ch/live, und auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal. Ab 17 Uhr geht's los am 26. März, dem Mittwoch, der nächste Weltwoche-Daily-Livestream. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Kritik direkt an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder auf das berühmte Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Das ist der Weltwoche Daily Livestream. Und jetzt stürzen wir uns ins aktuelle Getümmel. Ja, dieses Schuldenpaket in Deutschland, es ist durchgekommen, und Friedrich Merz dokumentiert, das habe ich hier schon öfters gesagt, dass er ein Politiker ist, der einfach unbedingt Kanzler werden möchte. Das ist nichts Dramatisches, ist nichts besonders Aufsehenerregendes, aber es ist doch entlarvend und bezeichnend. Leider haben auch wir in der Schweiz sehr viele Politiker, die bereit wären, für die Macht alles aufzugeben. Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Aber es ist schon bemerkenswert, wie dieser Friedrich Merz, dieser Kanzler der Wende, als der er sich da angekündigt hat, wie der in Lichtgeschwindigkeit alles über Bord wirft, was ihm da heilig gewesen zu sein schien. Wir sind gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Er hat gestrahlt nach der gestrigen Abstimmung. Das Parlament, das alte Parlament, das musste ja noch durchgehebelt werden mit dem bereits abgewählten Parlament. Also eine ganz windschiefe Sache, die wir da gesehen haben. Und ich bin sicher, das wird jetzt noch mehr Deutsche in die Emigration treiben. Schon jetzt stimmen ja Zehntausende von Deutschen mit ihren Füßen ab und kommen in die Schweiz. Ich fürchte, wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten mit einem regelrechten Ansturm aus Deutschland auseinanderzusetzen haben. Leider ist die Schweiz zu klein, um alle Deutschen aufzunehmen. Deshalb sind hier die Erwartungen auch schon etwas zu dämpfen. Nun, wenn wir in einer Schweizer Sendung über diese Schuldenlawine sprechen, dann müssen wir natürlich über die Schuldenbremse sprechen. Und diese ganze Politik jetzt da der deutschen Regierung ist keine gute Nachricht für die Schweiz, denn bis jetzt war Deutschland, galt Deutschland, obwohl es das vielleicht nicht immer war, galt Deutschland als solide finanziertes Land, als Vorbild in Sachen Haushaltspolitik. Das ändert sich jetzt. Deutschland wird zu einem Land der hohen Schulden, der hohen Steuern und der hohen Zinsen, der knappen und klammen Kassen. Und das heißt natürlich, dass die Macht des Staates zunimmt, dass der Stress zunimmt, dass die schlechte Laune zunimmt, die Aggressivität wird zulegen und natürlich auch das zunehmend robuste, bullyhafte Verhalten gegenüber anderen Ländern, vor allem gegenüber jenen Ländern, bei denen man noch Geld vermutet. Und dazu gehört natürlich auch die Schweiz. Und wir hören diese fordernden Stimmen ja längst schon aus dem Norden, etwa der deutsche Botschafter Michael Flügger, der da mit dem ganz erhobenen Lehrer-Lempel-Zeigefinger geschwungen hat. Die sagen, die Schweiz müsse mehr machen, mehr Geld ausgeben und so weiter. Am Schluss wird also der Druck auf die Schweiz hier ganz klar zunehmen, was den Geldbedarf angeht. angeht, auch was die Schweiz und ihr Verhältnis zur Europäischen Union angeht. Man wird auf uns Druck machen bezüglich der Ukraine und so weiter und so weiter. Und ich mache mir große Sorgen, dass die politischen Immunkräfte in Bern dagegen stark genug sind. Es gilt also für die Schweizer hier, das Rückgrat der Politik zu stärken und da den Leuten zu helfen, dass sie entsprechend motiviert sind und auch das Selbstvertrauen haben, dagegen zu halten, wenn da um die Schweiz herum immer stärker mit ausgestreckten Fingern und Händen nach unseren Vermögen gegraben wird. Nun, das zweite Thema, was wir uns in diesem Zusammenhang näher anschauen müssen, ist natürlich die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird in der Schweiz auch unter Druck kommen. Wir hören das bereits. Die Linken machen da mobil. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel Geld ausgeben, auch für die Ukraine und so weiter. Die Schuldenbremse sei auszuhebeln. Und das dürfen wir auf keinen Fall tun. Die Schuldenbremse, das ist wichtig in Erinnerung zu behalten, ist mit 85% Zustimmung damals angenommen worden bei der Volksabstimmung. Und darüber möchten sich nun die Politiker hinwegsetzen. Auch dies ist entlarvend und es zeigt ihnen, dass natürlich auch bei uns viele Bonsai-Merzens unterwegs sind, Mini-Merz-Politiker sozusagen, die da ihrem Idol, ihrem schuldenmachenden Idol in Berlin nacheifern. Das Ganze wird die Stabilität der Europäischen Union auch ins Wanken bringen. Es wird in der EU den Stress ebenfalls erhöhen und auch das ist keine gute Nachricht für die Schweiz. Das heißt, mit freundlicher Verbindlichkeit sollten wir auf unserer Unabhängigkeit bestehen und auch die Neutralität wieder in Erinnerung rufen. Sie kennen da meine entsprechenden Positionen. Die zweite große Nachricht, da möchte ich dann mehr darüber sagen in der internationalen Ausgabe. Der amerikanische Präsident Trump hat rund anderthalb Stunden, vielleicht sogar zweieinhalb Stunden telefoniert mit seinem russischen Pendant Wladimir Putin. Was wir bis jetzt wissen, es sei da ein sehr guter Austausch gewesen und die russische Seite habe offeriert für die nächsten 30 Tage Angriffe auf bestimmte Infrastrukturen in der Ukraine einzustellen. Putin allerdings beharrte darauf, dass er für eine Friedenslösung sei, selbstverständlich eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts, aber nur unter Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen und auch der Kriegsursachen, wie sie sich aus russischer Sicht darstellen. Und hier ist zu nennen an vorderster Stelle die NATO-Osterweiterung. Das ist ja das ganz große Thema, das man bei uns nicht zur Kenntnis nehmen möchte in dieser primitiven Diskussion, die wir ja auch in unseren Medien im schweizerischen Fernsehen immer wieder sehen. Da wird ja alles reduziert eben auf die Putin-Versteher und die Putin-Freunde. Und jeder, der hier eine andere Meinung hat als das Schweizer Fernsehen und die dort eingeladenen und erwünschten Politiker, der wird dann jeweils auf das Schandbänklein der überheblichen Verachtung gerückt. Das ist so die leider betrübliche Debattensituation, wie wir sie auch in der Schweiz haben. Aber zum Glück reden da die wirklich ausschlaggebenden Persönlichkeiten miteinander. Für mich ist das allein schon ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass man wieder miteinander redet. Das war unter Joe Biden im Weißen Haus ganz anders. Der hat zwar viele markige Sprüche gemacht, aber eben, das war ein Dialog in Anführungszeichen unter Autisten, die sich da eigentlich nur beschossen haben. Wobei ich muss präzis bleiben, rhetorisch entgleist ist im Grunde nur die amerikanische Regierung, die unmittelbare Regierung, vor allem auch die EU-Politiker haben da mächtig ausgeteilt und gefeuert in Richtung Moskau. Die tonangebenden russischen Politiker, allem voran Putin und Lavrov, der Außenminister, die haben sich sehr diszipliniert und zurückhaltend ausgedrückt. Große Ausnahme, der frühere Präsident Medvedev. Doch dort, das habe ich Ihnen hier auch schon gesagt, spielen natürlich andere Motive. Medvedev war unter Verdacht, ein allzu westlich orientierter Politiker zu sein. Es gab, glaube ich, auch Korruptionsvorwürfe. Und ich vermute, dass er mit seiner kraftmeierischen Sprache, mit dieser Brutalo-Sprache, die er da anwendet, erstens eine Ausnahme bildet in der ganzen russischen Diplomatie und zum anderen hat das wohl auch damit zu tun, dass er bei den vor allem nationalistischen Russen damit punkten möchte, um abzulenken von dem, was man ihm vorwirft, wessen man ihn verdächtigt. Eskalation in Gaza, Netanyahu agiert mit dem Recht des Stärkeren. Ja, er ist der Stärkere. Und ich weigere mich immer, diese einseitige Kritik an Israel hier nachzuvollziehen. Natürlich sehe ich die Dramatik und die Problematik auch dieser fürchterlichen Kriegssituation. Aber Entschuldigung, die Hamas hat das heraufbeschworen. Die Hamas beschießt Israel mit Raketen seit Jahren, beschießt auch Zivilisten und seit dem 7. Oktober. Ich meine, das ist eine Gräuelattacke gewesen. Und da müssen sie sich ja wehren. Wie soll man sich denn dagegen wehren? Vor allem dann, wenn der Gazastreifen unterkellert ist von diesen Terroristen, von dieser Terrororganisation, die ja in ihren Deklarationen ausgerufen hat, dazu ein judenfreies Palästina zu machen. Und dieses Ziel allein müsste ja die Hamas in den Augen der Deutschen, in den Augen der Europäischen Union gänzlich der Verachtung preisgeben. Aber es ist immer wieder bemerkenswert, wie man hier eben sich sehr wohlwollend dazu äußert. Ja, in Deutschland hören Sie geradezu Parolen nach dem Muster. Ja, man wolle eben diese Hamas-Ziele entsprechend auch verwirklichen. Da laufen dann entsprechende Gruppierungen durch die Straßen, arabische Gruppierungen, die ein judenfreies Palästina fordern. Da fragt man sich also, was hat man eigentlich aus der Geschichte des Holocaust gelernt? Interessant, das habe ich gestern vergessen, darauf hinzuweisen, das ist schon eine Hammermeldung. Der amerikanische Präsident Donald Trump möchte die Serienbegnadigungen Joe Bidens rückgängig machen bzw. nicht akzeptieren. Warum? Weil Biden offensichtlich mit einem Unterschriftencomputer gearbeitet hat. Eine Schweizer bzw. in der Schweiz tätige USA-Expertin hat im Tagesanzeiger beruhigende Töne von sich gegeben. Sie hat gesagt, und zwar die Claudia Franziska Brühwiler, die Professorin für amerikanische Kultur und Politik, bezweifelt, dass Amerika Europa fallen lässt. Das bezweifle ich auch. Wir haben in der Europäischen Union sehr viel gestresste Rhetorik und die Medien, anstatt das kritisch zu hinterfragen, erweisen sie sich als Verstärker und als Megafone dieser extremen Meinungen. Dann interessant, die Kanadier stoßen Nationalheld Wayne Gretzky vom Sockel. The Great One, Wayne Gretzky, Jahrgang 1961, der genialste Eishockeyspieler aller Zeiten, der Center, lange mit den Edmonton Oilers hat er gespielt, an der Seite von Jari Kurri, dem wirbelnden Finnen, ein magisches Gespann. Und später dann im Verlauf seiner Karriere war ja Gretzky bei den Los Angeles Kings, wo, glaube ich, der Bruder des in Genf tätigen Trainers früher Mac Sorley sozusagen den Bodyguard gab, dieses genialen Scorers und Spielmachers, dieses Magiers der Kufen. Und Wayne Gretzky, das wusste ich nicht, ist offensichtlich ein Befürworter, ein Fan geradezu von Donald Trump. Und das gefällt natürlich jetzt den Kanadiern überhaupt nicht, da Donald Trump ja ziemlich harsche Töne angeschlagen hat, gewissermaßen Bandenchecks und Bodychecks gemacht hat gegen die kanadische Regierung. Und der Wayne Gretzky, das wäre jetzt hochinteressant, mit ihm ein Interview zu machen, um hier etwas aus kanadischer Pro-Trump-Perspektive diesen amerikanischen Präsidenten anzuschauen. Dann passen Sie auf, in der Neuen Zürcher Zeitung habe ich eine Umfrage gesehen, die da vom GFS gemacht wurde, von diesem Meinungsumfrageinstitut in Bern, bezüglich der Meinungen zu den institutionellen Verträgen mit der Europäischen Union. Und ich warne einfach, diese Erkenntnisse hier zum Nennwert zu nehmen. Die NZZ titelt schon freudig, ja, selbst bei der SVP hätten diese institutionellen Unterwerfungsverträge, diesen Begriff verwendet die NZZ natürlich nicht, aber es ist eine Unterwerfung, diese Verträge hätten erstaunlich positives Echo und viele SVPler seien bereit, das zu unterschreiben. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nämlich, dass diese Umfragen hochgradig manipulativ sind. Wir wissen ja nicht genau, was sie da gefragt haben. Vermutlich haben sie gefragt, sind sie für die Weiterführung des Bilaterals unilateralen Wegs. Und das ist natürlich reinste Augenwischerei, weil diese Unterwerfungsverträge eben den bilateralen Weg beenden. Bilateral heißt zweiseitig, auf Augenhöhe gleichberechtigt. Und wenn die EU nachher das, die Gesetze in der Schweiz erlassen kann, wenn im Konfliktfall die EU-Gerichte entscheiden und wenn wir dann auch noch Sanktionen zu gewärtigen haben, wenn wir das nicht umsetzen, dann ist das nicht mehr ein gleichberechtigtes bilaterales Verhältnis auf Augenhöhe, sondern ein Kolonialvertrag. Fertig. Und wenn man die Frage stellen würde, sind Sie für den Kolonialvertrag? Möchten Sie, dass die Schweiz eine Kolonie von der Europäischen Union wird? Dann können Sie davon ausgehen, dass man das in Bausch und Bogen verdammen würde und übrigens nicht nur bei der SVP. Dann hier noch, das muss immer wieder erwähnt werden, diese allzu wohlfeile Publizistik, die sich da solidarisiert mit diesen Aufständen in Serbien. Ich fühle mich genötigt, dazu etwas zu sagen, weil wir ja den Präsidenten Vucic vor kurzem in der Schweiz hatten, hier einmal seine Sicht darzulegen. Ganz wichtig, denn seit Jahren trommeln ja die Journalisten, trommeln die Medien gegen ihn, werfen ihm alles Mögliche vor und sie kennen die Weltwoche, sie kennen mich, ich bin der Anwalt der Verfemten und der Verdammten. Audiatur et altera pars. Ja, es möge auch einmal der Angeklagte sprechen in dubio pro reo, aber das wischt man ja alles weg in dieser verurteilungsfreudigen Kultur, in der wir uns heute wieder finden. Was schreibt da die hochgeschätzte NZZ? Die serbischen Studenten haben mit ihrem friedlichen Protest ein ganzes Land mobilisiert. Nun müssen sie sich neu organisieren und die Machtfrage stellen. Ja, was ist das? Ein Aufruf zum Staatsstreich? Die Machtfrage. Es gibt da Wahlen. Es gibt eine Demokratie in Serbien. Also hier merken Sie geradezu aufwieglerische Töne auf Seiten der Neuen Zürcher Zeitung. Das hätte mir ja diesem Blatt gar nicht zugetraut. Aber es zeigt Ihnen eben, wie stark diese Journalisten geistig auch schon der Europäischen Union und diesen Narrativen beigetreten sind. Und eben viel zu wenig den guten alten schweizerischen Standpunkt hier zur Geltung bringen, nämlich nüchterne Distanz, Unabhängigkeit und vor allem auch Neutralität. Und Neutralität heißt, dass man bei aller persönlichen Anteilnahme und auch Parteinahme, die einem ja nicht benommen ist, wenn man Schweizer ist, die Neutralität bezieht sich ja nur auf die Regierung, auf den Staat, auf das Staatshandel, ist eine Staatsmaxime. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Neutralität den Schweizer insgesamt prägt, weil sie dazu führt, dass man eine weltoffene Einstellung hat, dass man dem Fremden, sofern er nicht in Legionsstärke einmarschiert, dass man dem Fremden gegenüber durchaus auch aufgeschlossen ist, dass man neugierig ist, dass man Fremdsprachen lernt, das zeichnet ja die Schweizer aus. Und wenn Sie überall nur schwarz und weiß sehen, wenn Sie überall nur Freund und Feind sehen, dann haben Sie nicht diese Weltoffenheit. Und das fehlt mir heute leider in der Publizistik. Viel zu viel gleißendes Schwarz-Weiß, das ist sehr, sehr schade. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste. Ich melde mich jetzt dann gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe, in der Hoffnung natürlich, Sie seien nach wie vor da. Ich zähle auf Sie, wünsche Ihnen allen, aber auch wenn Sie nachher nicht dabei sind, was unschön wäre, einen wunderbaren Tag.